Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wir lesen gerade den Predigttext aus 1. Petrus 1, Vers 22. Und wer die Bibel selbst mitgenommen hat, den lade ich ein, in der eigenen Übersetzung mitzulesen. 1. Petrus 1, Vers 22. Da steht: Habt ihr eure Seelen gereinigt? Im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Der heutigen Predigt geht es ums Thema Liebe unter Geschwistern. Gemeint sind die Glaubensgeschwister. Der Hauptsatz in diesem Vers ist: Habt euch untereinander beständig lieb. Habt euch lieb. Und vorher steht: zu ungefärbter, also ungeheuchelter Bruderliebe. So hat Luther übersetzt. Bruderliebe. Aber dieses griechische Wort meint die Liebe unter Geschwistern. Die Liebe zum Bruder, die Liebe zur Schwester. Also jede Frau, die heute da ist, ihr dürft euch gerne mit angesprochen fühlen, wenn ich heute von Bruderliebe spreche. Und Petrus macht hier in diesem Vers deutlich, dass die Bruderliebe nicht unsere natürliche Möglichkeit ist. Steht da: Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? Das geschieht zuerst. Habt ihr eure Seelen gereinigt? Das steht ja im Perfekt. Und im griechischen Perfekt ist so, das griechische Perfekt zeigt eine Handlung, die in der Vergangenheit geschehen ist, und in der Gegenwart fortdauert. Das heißt, habt ihr eure Seelen gereinigt, ist bereits geschehen, aber es geschieht immer und immer wieder von Neuem. Wo es jemandem an Liebe mangelt, ist wichtig, zuerst die Seele reinigen zu lassen. Nun, was ist gemeint mit Seele? Seele meint so das Ich des Menschen, so das Personenzentrum, ich könnte sagen so das Herz. Dort, wo wir denken, dort, wo wir wollen und dort, wo dann auch irgendwie die Gefühle nachschwingen, irgendwie so entstehen. Das ist die Seele. Und jetzt kann unsere Seele unrein werden durch ganz verschiedene Dinge. Denke hier an 1. Petrus 2, 1, da steht ja gerade: Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Alles das verhindert die Liebe zum Bruder oder zur Schwester. Mach nur ein Beispiel davon. Neid. Neid meint ja, ich mag dem anderen das Gute nicht gönnen, das er hat. Hat mehr Geld, vielleicht ein schöneres Haus. Warum hat er so ein schönes Haus? Womit konnte der sich das schöne Auto leisten? Neid. Können aber auch Begabungen sein, worauf wir neidisch sind. Warum ist der so sprachfertig? Warum ist er so intellektuell? Ich wäre auch gerne so praktisch veranlagt. Ich würde das auch gerne so gut können. Es können auch Stellungen sein, worauf wir neidisch sind. Warum ist der Chef? Ich bin nur Mitarbeiter in dieser Firma. Warum hat mich noch nie jemand gefragt hier in der Gemeinde als Hauptleiter? Warum darf die oder der Hauptleiter in diesem Team sein, Diakon? Warum hat mich noch nie jemand angefragt als Ältester? Neid. Aus Neid folgt eine innere Distanz zum Bruder oder zur Schwester. Ungeheuchelte Liebe ist nicht möglich, wenn wir neidisch sind. Jetzt ist die Frage: Wie geschieht die Reinigung? Und es steht da: durch Gehorsam oder im Gehorsam der Wahrheit. Nun, durch die Bibel wissen wir, dass Jesus Christus ja die Wahrheit ist. Johannes 14, 6 steht, wie Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus hat mal gesagt: Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort, die Bibel, ist Wahrheit. Und jetzt, wenn wir Jesus in seinem Wort begegnen, dann begegnen wir der Wahrheit. Und wir lernen die Wahrheit kennen. Wir lernen, wie Gott ist, wie unglaublich heilig Gott ist. Aber wenn wir dieses Wort lesen, dann merken wir auch, wie wir sind. Und dann schauen wir der Wahrheit ins Auge. Es ist so, wie wenn wir in den Spiegel blicken. Vielleicht habt ihr das heute Morgen schon getan. Wenn ich so in den Spiegel schaue, denke ich mir manchmal, da dürfte ein bisschen etwas anderes mir entgegenschauen. Aber es ist die Wahrheit. Kann man nicht. Ich würde es gerne, aber es ist die Wahrheit. Das ist so mit der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, wie wir wirklich sind. Dann erfahren wir die Wahrheit. Und dann merken wir, mit mir ist irgendwie ist da noch so viel nicht in Ordnung. Ich denke, wenn jemand der Liebe Gottes noch nicht richtig begegnet ist, dann hat er vielleicht noch das Gefühl, dass mit ihm alles okay ist. Also ich bin sündlos fast, oder? Wenn man der Liebe Gottes noch nicht richtig begegnet ist, dann hat man das Gefühl, ich bin schon in Ordnung. Also wenn Gott mich nicht in den Himmel hineinlässt, wer sonst? Hat mir mal jemand gesagt. Aber wenn man dann der Liebe Gottes begegnet, diesem Wort, dann merkt man, in mir drin ist noch so viel Neid. Da schlummert Bosheit. Negative Gedanken. Ich bin ja Seelsorger und manchmal habe ich seelsorgerliche Gespräche, da bekennt jemand seine Schuld, irgendeine Sünde. Ich muss euch sagen, noch nie hatte ich nach einem Bekenntnis das Gefühl, diese Sünde wäre mir jetzt nie passiert. Nein, wie konntest du nur? Noch nie. Jedes Mal denke ich, ich wäre auch fähig dazu. In mir drin ist das volle Potenzial zum Sündigen. Ich wäre fähig zu jeder Sünde. Das sagt mir diese Wahrheit. Ich bin Gott unglaublich dankbar seiner Gnade, dass ich bis jetzt noch nicht jede erdenkliche Sünde getan habe und hoffentlich auch nicht tun werde. Aber das ist Gnade. Die Wahrheit zeigt mir auf, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht hätte. Und jetzt ist die Frage, wenn wir also erkennen, wie viel Neid, Egoismus, Hochmut und was auch immer da in uns schlummert, was machen wir jetzt damit? So als Christen ist ja so, jetzt strengen wir uns an. Jetzt versuchen wir nicht mehr neidisch zu sein. Jetzt versuchen wir dem anderen, da in Liebe zu begegnen. Und wir machen so geistliche Klimmzüge. Nein, von dem steht hier nichts. Es steht hier, habt ihr eure Seelen gereinigt? Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, sondern dass wir uns reinigen lassen. Reinigen lassen von der Wahrheit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er war bereit, den Himmel zu verlassen. Und er hat unter uns gelebt. Und er hat all das erlebt. Neid, Egoismus, Hochmut, Bosheit. Und es heißt in 1. Petrus 1,19, es hat nicht auf ihn abgefärbt. Er blieb ein unbeflecktes Lamm. Und dann war Jesus Christus bereit zu sterben. Für unsere Bosheit, für unsere Schuld. Ist dann am dritten Tag auferstanden. Jesus lebt. Und dieser auferstandene, jetzt lebendige Jesus Christus bietet uns Vergebung der Sünden an. Er möchte uns reinigen. Das heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus will uns reinigen. Wir erhalten Vergebung, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber dann heißt es hier, im Gehorsam der Wahrheit. Gehorsam. Jetzt geht es auch darum, wenn ich die Reinigung erlebt habe, dass ich sage, Jesus, ich möchte dir gehorsam sein. Kompromisslos will ich dir nachfolgen. Ich will dir, Jesus, und deinem Wort gehorsam sein. So, und ist die Seele nun gereinigt, im Gehorsam der Wahrheit, dann sind wir fähig zu ungefärbter Bruderliebe, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Hier hat sein Wort, ungeheuchelt. Es ist so, wenn uns echte Liebe fehlt zum Bruder oder zur Schwester, dann fliehen wir so in gewisse christliche Umgangsformen, in ein freundliches Benehmen, in zuvorkommender Höflichkeit. Aber wir heucheln die Liebe nur. Heuchelei ist gefährlich, denn sie verdeckt den Mangel an Liebe zum Bruder und zur Schwester. Jemand schreibt zu diesem Vers: Könnten wir nicht heucheln, so würden wir viel eher erschrecken über unseren Mangel an Liebe und offen mit dem Bruder, ich ergänze, mit der Schwester reden. Wenn wir nicht heucheln könnten, dann müssten wir plötzlich miteinander reden, weil ich merke, ah, ich habe so Mühe mit dir. Also muss ich mal mit dem das Gespräch suchen. Kann nicht einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Dann habe ich gemerkt, wenn ich etwas gegen jemanden habe, und ich gehe auf ihn zu und ich rede, vielleicht nicht mal unbedingt um das Problem, über das Problem, dann merke ich, ah, der hat ja auch eine gewisse Seite. Und ich lerne ihn besser kennen und ich lerne ihn lieben. Und vielleicht können wir Dinge aus dem Weg räumen. Und man lernt sich besser kennen und plötzlich deckt die Liebe so manches zu, was vielleicht vorher Mühe gemacht hat. Ungeheuchelt. Also es geht heute in dieser Predigt um ungeheuchelte, um echte Liebe zum Bruder und zur Schwester. Und ich möchte jetzt drei Punkte erwähnen, wie sich die Liebe ganz praktisch zeigen kann. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, aber ich meine, dass das ganz, drei ganz, ganz wichtige Punkte sind. Erstens, echte Liebe zum Bruder, zur Schwester muss sich ausdrücken. Sie kann nicht still bleiben. Echte Liebe muss ausgedrückt werden. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, tat sich plötzlich der Himmel auf und eine Stimme vom Himmel herabsprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Haben wir mal überlegt, wie oft im Neuen Testament spricht Gott eigentlich direkt vom Himmel herab? Überlegt euch das mal. Ich habe die ganz, ganz richtige Antwort jetzt noch. Also ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber mir kommen nur zwei Situationen in den Sinn. Einmal bei der Taufe, da sprach Gott vom Himmel herab: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann auf dem Berg der Verklärung: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Also wenn Gott vom Himmel herab spricht, dann spricht er über die Liebe zu seinem Sohn, Jesus Christus. Liebe muss sich ausdrücken, Gott sagt das. Wir Schweizer sind da ja oft ein bisschen anders. Ja, solange ich nichts zu kritisieren habe, solange ich nichts sage, habe ich nichts zu kritisieren. So, oder? Ja, wenn ich nichts sage, ist alles in Ordnung. Oder so Männer. Ich habe ja damals bei der Hochzeit habe ich ja gesagt, dass ich meine Frau liebe. Ich habe das nie zurückgenommen. Ein Mann, ein Wort. Gott ist ein bisschen anders. Er drückt die Liebe immer wieder in Worte. Er drückt sie aus. Gläubige, die nur reden, wenn sie etwas zu kritisieren haben, können nicht viel bewegen. Liebe muss ausgedrückt werden. Zum Beispiel in Form von Dankbarkeit. Ich denke hier an Paulus, Römer 16. In Römer 16 stehen so viele Namen. Und man könnte sich ja denken, ja, wozu müssen wir all die Namen wissen heute? Paulus wollte den Menschen damals namentlich danken für die Liebe und für den großzügigen Einsatz, den die Einzelnen leisten. Liebe muss ausgedrückt werden in zum Beispiel durch dankbare Worte. Menschen brauchen positive, liebevolle und anerkennende Worte. Solche Worte tragen zu einer gesunden christlichen Gemeinschaft bei, dass wir einander danken. Ich denke hier an eine junge Frau, mit der bin ich aufgewachsen. Die hat immer gesagt, wenn man ihr gedankt hat in der Gemeinde: Ah, ich will nicht, dass man mir dankt. Ich mache es für Jesus. Und einmal habe ich ihr auch besonders gedankt für etwas. Da hat sie mir gesagt: Matthias, sag mal nicht danke, ich habe es nicht für dich gemacht. Ich habe es für Jesus gemacht. Ich fand das damals so fromm. So fromm. Aber als dann einige Zeit später diese junge Frau unter Motivationslosigkeit litt in der Gemeinde, habe ich gedacht, das kann es auch nicht sein. Wir brauchen dankbare Worte. Klar, wir machen es nicht, damit man uns dankt, aber es tut gut. Und dann habe ich Bonhoeffer gelesen, Gemeinsames Leben, sehr zu empfehlen. Und dann habe ich gelesen, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in mir. Worte, die mir gut tun, kann ich mir selbst nicht zusprechen. Kann nicht sagen, danke Matthias, ist gut gemacht. Dann wird man höchstens hochmütig, oder? Aber das ist also. Nein, wir brauchen die dankbaren Worte des Bruders oder der Schwester. Und so möchte ich heute einfach auch, der Christus in mir dankt euch. Oder wir können dankbar sein füreinander. Zum Beispiel denke ich, wir können so dankbar sein fürs Musikteam. Gestern haben sie geübt, heute waren sie bereits um 8 Uhr, glaube ich, etwa schon da. Und jetzt bleiben sie immer noch in diesem zweiten Gottesdienst und dienen uns. Dankbar für diesen großen Einsatz. Oder dann haben wir einen Stock tiefer, die Kids-Treffleiter, die sind jetzt auch schon zum zweiten Mal im Einsatz heute. Die Kinder sind ja heute nicht im Gottesdienst, weil sie üben etwas, ein Mini-Musical. Wir alle kommen in diesen Genuss dann, hoffe ich, an Weihnachten. Familie Gottesdienst, herzliche Einladung. Aber vielleicht ist es dran, heute mal den Kids-Treffleitern zu sagen, vielen Dank. Ach klar, jetzt beim Musikteam, wenn ihr heute hingeht und sagt, vielen Dank, könnte es vielleicht geheuchelt wirken, weiß nicht. Aber ein anderes Mal, geht auf sie zu, sagt, vielen Dank, dass ihr uns gedient habt. Vielen Dank, Kids-Treffleiter, dass ihr uns dient. Oder auch den Ältesten, vielen Dank, dass ihr hier euch freiwillig gerne einsetzt. Oder die Ältesten, die nicht angestellt sind hier, die haben einen Beruf, haben große Herausforderungen zu Hause und dann kommt noch die Gemeinde dazu und da läuft manchmal ganz viel, was man gar nicht mitbekommt. Mal danken für den großen Einsatz, die große Verantwortung, die da getragen wird. Aber es ist so, es gibt ja viele, die setzen sich unglaublich ein, aber nicht nur viel, sondern auch noch gut. Und da ist ja gut, wenn man nicht nur dankt, sondern auch mal lobt. Sagt, das war jetzt super. Also wunderbar, wie ihr das jetzt getan habt. Da sind mir die Senioren in unserer Gemeinde ein großes Vorbild. Ich habe ihnen das letzten Dienstag schon gesagt. Unsere Senioren, die loben und danken mir immer wieder. Das tut gut. Und ich denke an die Predigt, das ist schon ein Moment her. Es war eine richtige Zangengeburt. Ja, nicht jede Predigt ist eine Hammerpredigt, oder? Manchmal ist es auch unglaublich schwierig. Dann kämpft man. Und dann hielt ich diese Predigt und ich war gar nicht zufrieden. Dann kommen einzelne Senioren auf mich zu und sagen, Matthias, das hat mich heute so angesprochen. Ich gedacht, das kann ich fast nicht glauben, aber danke. Es tat gut, dran zu bleiben. Danken, loben, aber auch die Liebe ausdrücken. Letzte Woche bekam ich ein WhatsApp, da stand drin, danke, dass es schön, dass es dich gibt. Oh, das hat gut getan. Und ich denke immer wieder an Rudi, der liebe Rudi. Oder? Der kommt manchmal einfach so aus dem Nichts und dann sagt er, ich habe euch einfach gern. Ich meine, ja, das tut gut, das so zu hören. Echte Liebe muss sich ausdrücken, sie kann nicht still bleiben. Komme zum zweiten Punkt. Echte Liebe unter Geschwistern zeigt sich in praktizierter Gastfreundschaft. In der Bibel finden wir einen interessanten Zusammenhang zwischen Liebe, Bruderliebe und Gastfreundschaft. Ich lese mal Römer 12, 10 und 13. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Übt willig Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, 8 und 9. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Hebräer 13, 1 bis 2. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Sehen hier also Paulus, Petrus und auch der Hebräerbriefschreiber sind sich einig. Liebe unter Geschwistern zeigt sich in praktizierter Gastfreundschaft. Eine kalte, ungastliche Gemeinde widerspricht der Botschaft des Evangeliums. Gastfreundschaft nämlich verhindert, wie so eine gemeindliche Liebe. Kennt ihr die? Die gemeindliche Liebe. Das ist die Liebe, die hört auf nach dem Gottesdienst. Wenn man sich die Hand gibt, so, jetzt Ende Liebe. Vielleicht auch erst beim Parkplatz unten. Tschüss, und jetzt kennen wir uns nicht mehr unter der Woche. Das ist die gemeindliche Liebe. Man dann einkaufen geht, oh, ich kenne den nicht so gut aus der Gemeinde. Ja. Oder sonst, wenn man sich begegnet. Gemeindliche Liebe. Aber echte Bruderliebe hört nicht auf, die geht weiter. Und wenn wir einander einladen, gastfreundlich sind, dann lernen wir uns echt lieben. Und die Liebe dauert über die Gemeindeversammlungen hinaus fort. Es gab mal einen Zeitungsreporter. Dieser Zeitungsreporter wollte mal herausfinden, in Amerika war das, wie freundlich und wie liebevoll die Gemeinden sind. Und er hat da für sich so ein System entwickelt mit so Punkten. Und er besuchte dann einzelne Gemeinden. Und wenn er in einer Gemeinde so freundlich begrüßt wurde, so, dann bekam die Gemeinde 2 Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon so richtig freundlich begrüßt wurdet. Wisst ihr, wenn man neu in eine Gemeinde geht, so, dann schaut man die Gemeinde ganz anders an. Ich war letzten Sonntag in unseren Ferien wieder in einer Gemeinde, da waren wir noch nie. Das finde ich immer ganz spannend so. Wer gibt mir die Hand? Wer kommt auf mich zu? Beachtet man uns? Und wie genau funktioniert das? Finde ich, was ich will? Und also dieser Zeitungsreporter sagte, 2 Punkte gibt es, wenn mich jemand freundlich begrüßt. 5 Punkte, wenn es nach dem Gottesdienst einen Stehkaffee gibt, also Schillerkaffee. 10 Punkte, wenn es freundliche, unaufdringlich sich vorstellende Menschen hat in der Gemeinde. Also man will ja nicht immer gerade, man neu ist so. Naja, aber so unaufdringlich tut gut. Und dann, der gesagt, wenn mich jemand in einer der Gemeinde einlädt zum Mittagessen, dann bekommt die Gemeinde 60 Punkte. Ihr seht, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Warum ist Gastfreundschaft so wichtig? Gastfreundschaft zeigt das offene Herz, zeigt einen gebenden Geist. Ich gebe gerne, ich lade ein. Nun ist die Frage, wie kann man denn mit Gastfreundschaft beginnen? Ich habe dazu in einem Buch 3 Tipps gelesen, wie man mit Gastfreundschaft beginnen kann. Das sind ganz komplizierte Tipps, jetzt müsst ihr gut zuhören. Wie beginne ich mit Gastfreundschaft? Erstens, einen Tag festlegen, wann man jemanden einladen will. Zweitens, eine Liste erstellen mit Menschen, die man einladen will. Drittens, einladen. Sehr kompliziert, oder? Wann, wer, machen. So einfach ist das. Nun, solange ihr Kraft habt, ladet doch einander ein. Es wird die Zeit kommen, da würde man gerne noch gastfreundlich sein. Aber die Kraft reicht einfach nicht mehr so wie früher. Aber solange die Kraft reicht, ladet einander ein. Gerade für Menschen, die neu hier zur Gemeinde dazukommen, ist so wichtig, wenn man eingeladen wird. Wisst ihr, wir wollen eine Gemeinde sein, in der man herzlich willkommen ist. Wir freuen uns über jeden, der hier hinzuzieht, der in unsere Gemeinde kommen möchte. Herzlich willkommen, und dann wollen wir einander einladen und einander kennenlernen und lieben lernen. Und dann lädt man vielleicht auch noch andere dazu ein. Dann lernt man sich gerade, lernen Menschen sich gerade untereinander kennen. Vor einigen Wochen hatten wir hier in diesem Gebäude eine Sitzung von der FEG Schweiz, und da kam eine Frau, ich habe die Frau noch nicht persönlich gekannt. Wir waren da so zusammen vor der Sitzung, aber noch so ein bisschen einfach so geplaudert, einander kennengelernt. Dann hat sie so erzählt, wie sie zu ihrer Gemeinde gefunden hat, damals, als sie in diese Ortschaft gezogen sind. Sie hat mit ihrem Mann abgemacht, wir gehen in die Gemeinde hier, in der man uns nachher zum Mittagessen einlädt. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob in der ersten oder zweiten Gemeinde sie besucht haben, wurden sie eingeladen zum Mittagessen. Dann gingen sie in diese Gemeinde. Ihnen wurde dann nachher gesagt, dass die Person, die sie eingeladen hat, das nicht oft tut, nicht so oft Menschen einlädt. Ja, das war der Pastor. Schande, ja gut. Aber jedenfalls, dieses Beispiel zeigt uns, wie wichtig Menschen Gastfreundschaft ist. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Echte, wahre Bruderliebe zeigt sich im Umgang mit Konflikten. Wer in einer Gemeinde aktiv dabei ist, wird früher oder später echte, starke Konflikte erleben. Das ist leider so. Zwar aus zwei Gründen ist das leider so. Erstens hängt das damit zusammen, dass wir irgendwie noch so in unserem Fleisch drin sind. Unser Körper, der wird immer noch so zur Sünde versucht. So. Und dann kommt der Egoismus, Hochmut, Heuchelei, Neid, was auch immer. Und dann kommt es zu Streit und Konflikten. Aber dann gibt es ein zweiter Grund. Dieser erste Grund, der ist nicht gut. Das muss raus. Vergeben. Und dann gibt es einen zweiten Grund, warum es manchmal zu Konflikten kommt. Und das ist, weil wir alle unterschiedlich geschaffen sind. Wir haben unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorlieben. Das ist ganz normal. Und es ist nicht falsch, wenn man andere von der eigenen Meinung überzeugen möchte. Wisst ihr, meine Meinung ist ja die richtige Meinung. Sonst hätte ich eine andere. Wäre ja dumm, wenn ich die falsche Meinung würde haben. Also ist es doch nur Liebe von mir, wenn ich andere von der Wahrheit überzeugen möchte. Wäre ja schade, wenn die falsch denken würden. Das ist nicht falsch, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen versuchen. Das ist nicht falsch. Falsch ist jedoch ein liebloser Streit, der in Hass und Bitterkeit endet. Jemand sagte mal, bibelgläubige Gemeinden, die in 95% aller lehrmäßig fundamentalen Lehrfragen übereinstimmen, kämpfen und streiten wegen unbedeutender Dinge. Ich habe auch den Eindruck, dass die Mitglieder unserer Gemeinde in sicher 95% der Lehrmeinungen übereinstimmen. Wenn wir streiten, streiten wir über 5%. Sehr oft, wenn in Gemeinden, in bibelgläubigen Gemeinden gestritten wird, streitet man über eher nicht zentrale Dinge. Vielleicht über die letzten Dinge wird ja oft gestritten. Was kommt da? Tausendjähriges Reich und so. Oder letzte Dinge. Manchmal habe ich den Eindruck, man streitet so über die letzten Dinge, dass man die ersten Werke vernachlässigt. Die ersten Werke der Liebe. Francis Schäfer, vielleicht kennt ihr den noch, der hat mal gesagt, eines habe ich bei Auseinandersetzungen unter wahren Christen in vielen Ländern beobachtet. Was wahre Christen voneinander trennt und scheidet. Also was wahre Christen spaltet. Und es hinterlässt Bitterkeit, die 20, 30, 40 Jahre oder 50 oder 60 Jahre im Gedächtnis eines Sohnes oder einer Tochter anhalten kann, ist nicht in erster Linie die Lehre oder der Glaube, die zum Streit führten. Es ist immer der Mangel an Liebe und die hässlichen Dinge, die von wahren Christen im Streit gesagt werden. Francis Schäfer sagt, wenn Gemeinden sich spalten, wenn Christen auseinandergehen, sich nicht mehr grüßen können, streiten, Feindschaft entsteht, dann hängt das nicht damit zusammen, dass man unterschiedlicher Meinung war. Es hängt nicht damit zusammen, dass man unterschiedliche Ansichten hat in theologischen Dingen, in der Lehre, im Glauben. Nein, es hängt, über das streitet man wahrscheinlich, oder? An dem zeigt sich der Konflikt. Aber das Problem ist die fehlende Liebe, der Hass, die Bitterkeit, die dadurch dann auch entsteht. Ich habe selbst ja Gemeindespaltung auch miterlebt als junger Mensch. Die Beziehungen sind heute noch auseinander. Es ging um theologische Dinge, aber eben nicht um theologische Dinge. Das wäre ja noch das eine. In einem Konflikt gibt es eine ganz, ganz einfache mathematische Gleichung. Ganz einfach. Je größer der Konflikt, desto mehr Liebe braucht es jetzt. Ganz einfach. Je größer der Konflikt, desto mehr Liebe brauche ich. Und Konflikte unter Geschwistern zeigen, wie viel Liebe wir wirklich haben. Es ist ja schnell so gedacht und gesagt, ja, ich habe die Leute da schon gern. Ich habe viel Liebe. Aber wenn es dann einen Konflikt gibt, dann ist das so wie der Lackmustest. Das zeigt, ob ich wirklich Liebe hatte oder ob es nur geheuchelt war. Konflikte unter Geschwistern geben uns die Möglichkeit, dem Liebesgebot Gottes zu gehorchen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das können wir in Konflikten tun. Nutzen wir diese Gelegenheit? Ist die Frage. Und wenn wir Konflikte haben, dann möchte ich uns ermutigen, die Konflikte nach dem besseren Weg zu lösen. Paulus schrieb ja mal das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Ein Vers vorher, Kapitel 12, Vers 31, schreibt er, ich will euch nun einen besseren Weg zeigen. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, Konflikte nach dem besseren Weg zu lösen. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich nicht zu wichtig. Liebe ist demütig. Das ist ganz schwierig im Konflikt. Ich habe ja recht. Der andere liegt falsch. Und jetzt soll ich demütig sein, nachgeben. Nein. Ja, es braucht die Reinigung der Seele zuerst. Dass der Hochmut rausgeht. Dass wir demütig sein können. Sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Zweitens, sich entschuldigen. Sagen, es tut mir leid. Schau, ich bin immer noch genau gleicher Meinung. Aber ich hätte das nicht so sagen dürfen. Es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Und ich bereue es. Ich möchte es nicht mehr tun. Oh, wenn ich noch einmal könnte, ich würde es anders machen heute. Ich muss sagen, ich habe Hochachtung vor Menschen, die mir ab und zu sagen, ich würde das heute anders machen. Das ist Größe. Sagen, ich würde das heute anders machen. Es tut mir leid. Sich entschuldigen. Und dann geht es auch darum, dass wir vergeben denen, die an uns schuldig werden. Vergeben. Jetzt, das Wort vergeben, das höre ich so oft in christlichen Gemeinden. Aber manchmal den Eindruck, jeder sagt, ja, ich habe vergeben, ich vergebe, ja, ja, ich habe schon vergeben. Und so, es ist fast ein inflationärer Gebrauch dieses Worts in christlichen Gemeinden. Jeder sagt, ich habe vergeben. Dann habe ich mir überlegt, was ist denn vergeben? Ist das einfach etwas, was ich sage? Ich habe verziehen. Nein. Vergeben heißt, ich löse jemanden aus der Schuld. Er ist mir nichts mehr schuldig. Und wenn ich dich von deiner Schuld gelöst habe, dann werde ich dir die Schuld nie mehr vorhalten. Vergeben heißt, ich entscheide mich dazu, ich werde die Schuld dem Schuldigen gegenüber nie mehr vorhalten. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe schon vergeben, aber damals hast du auch schon. Aber ich habe dir das damals vergeben. Ja, genau, ja, ja. Ich vergebe. Dann werde ich es auch nie mehr anderen gegenüber erwähnen. Das ist ja, geschieht ja, weil schon damals hat er schon genau gleich reagiert wie jetzt wieder. Ja, dann habe ich aber damals nicht vergeben. Wenn ich sage, ich habe vergeben, dann werde ich das auch anderen gegenüber nicht mehr erwähnen. Und irgendwann einmal wird es so weit kommen, dass ich die Schuld auch mir gegenüber nicht mehr erwähnen muss, was der andere mir zugefügt hat. Dass ich selbst sagen kann, ja, das, ich möchte nicht mehr daran denken. Das heißt vergeben. Wenn Gott uns vergibt, macht er genau das. Der allwissende Gott vergibt, er vergisst. Ich staune immer über diesen Gedanken. Der allwissende Gott vergisst meine Schuld. Er möchte der Schuld nie mehr gedenken, heißt es. Und so vergeben wir und sagen, und ich möchte dieser Schuld nie mehr gedenken. Es ist ein bisschen schwierig, das zu vergessen für uns, weil es emotional oft so tief gegangen ist. Ich will das nicht mehr mir gegenüber erwähnen. Sich zu entschuldigen braucht unglaublich Demut. Oft auch ein langer Kampf. Ich habe mal darüber gesprochen, so wie heute. Dann kam jemand nach der Andacht auf mich zu und sagt, Matthias, das ist ja schon gut, was du da gesagt hast über Vergebung, aber es ist so schwierig. Du wüsstest, was ich erlebt habe. Ich, ja, es ist einfach darüber gesprochen, wenn es so richtig tief geht. Oft ist das nicht einfach, ich vergebe dir. Manchmal dauert es mehr als eine Woche, bis man wirklich vergeben hat. Mehr als ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Vielleicht braucht es sogar Fasten. sagen, ich verzichte auf eine Mahlzeit und stattdessen bete ich, Jesus, hilf mir zu vergeben. Und dann kommen die Gedanken wieder, aber der andere hat. Und dann vielleicht eine halbe Stunde dreht sich's wieder. Dann sagen wir, nein, Jesus, hilf mir zu vergeben. Dann geht es wieder eine halbe Stunde und so. Vielleicht brauchen wir dann noch eine zweite Mahlzeit. Dann dauert es nur noch 25 Minuten. Wie auch immer. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Aber schaut, etwas vom Schlimmsten in einer Gemeinde ist. Ich bin jetzt 7 Jahre hier. Einige Zeit schon als Pastor. Und da habe ich festgestellt, etwas vom Schlimmsten in einer Gemeinde ist, wenn Gläubige anderen Dinge nachtragen. Nachtragen. Ich habe da so wie ein Bild, oder? Man trägt dem anderen die Dinge nach, so wie ein Koffer. Wir waren da in den Ferien da und Ben wollte mir helfen mit dem Rollkoffer, aber der war etwa größer als er und er hat mir die Last nachgetragen. Das heißt nachtragend sein. Ich trage dem anderen die Schuld nach. Und wenn der andere sich nie umdreht, wer hat die Last? Der nachträgt, nicht der, dem man nachträgt. Die Last habe immer ich. Dann habe ich gemerkt, wenn wir zu lange nachtragen, dann wächst in uns eine bittere Wurzel. Die keimt so auf und es wächst Bitterkeit. Und da sagt die Bibel in Römer 12, dass wir das nicht geschehen lassen dürfen. Das ist Sünde. Wenn in uns Bitterkeit wächst, ist das Sünde. Der andere ist vielleicht an mir schuldig geworden, ja. Aber die Bitterkeit, die jetzt in mir wächst, das ist jetzt meine Sünde. Und die muss ich bekennen. Sagen, es tut mir leid, Jesus, vergib mir. Ich will dem anderen das nicht nachtragen. Jetzt noch etwas. Wer muss eigentlich den ersten Schritt machen? Wer ist der Erste, der demütig ist? Der Erste, der sich entschuldigt? Der Erste, der vergibt? Die Bibel sagt, du. Also zu mir. Es wäre schön, es würde hier stehen. Warte auf den anderen, denn der ist geistlicher als du. Warte auf den anderen, denn der ist länger gläubig. Warte auf ihn, denn der ist eh größer und stärker und älter und was weiß ich. Schließlich dein Vater, deine Mutter, was auch immer. Wir finden immer Argumente, nicht den ersten Schritt zu tun. Da sind wir so kreativ. Aber die Bibel sagt, du bist der Mann oder die Frau. Ich soll den ersten Schritt tun. Zusammengefasst wollte ich heute Morgen Folgendes mitgeben. Diese Liebe zum Bruder, das ist nicht unsere natürliche Möglichkeit. Wir brauchen die Reinigung durch Jesus Christus, dass er unsere Seelen reinigt. Und dann zeigt sich echte Liebe zuerst einmal dadurch, dass wir sie ausdrücken. Sie kann nicht still bleiben. Aber echte Liebe zeigt sich auch in praktizierter Gastfreundschaft. Und echte Liebe zeigt sich im Umgang mit Konflikten. Oh, Jesus Christus, der die Liebe ist, möge in uns, der Christus in uns möge diese Liebe zum Bruder, zur Schwester bewirken. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für deine riesige Liebe, die du hast für uns. Unglaublich. Du hast mich, du hast uns so lieb. Oh, vielen Dank. Und jetzt, Jesus, hilf uns, auch den anderen neben uns zu lieben. Hilf uns, diese Liebe auszudrücken. Hilf uns, andere einzuladen, diese Kraft zu finden. Hilf uns, in Konfliktsituationen echte Liebe zu haben für den anderen, der so schwierig ist, so schwierig tut. Hilf uns, Jesus. Wir brauchen deine Hilfe. Wir schaffen das alles unmöglich aus uns selbst. Hilf uns. Amen.